Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nee, brauche ich nicht. Danke. Danke. Ja, ein herzliches Willkommen. Wie man vielleicht hört, komme ich aus Österreich. Und mein Buch heißt Kamnik. Wer das ist, soll nicht verraten werden. Es geht in diesem Buch um die Geschichte zweier Brüder. Ich habe da ein bisschen in der Familiengeschichte gewühlt und habe eine Emigrationsgeschichte ausgegraben. 1926 wandern, oder in der Zwischenkriegszeit, wandern viele Leute aus Europa. Ich habe heute dann nochmal nachgeschlagen. 5 Millionen Europäer sind 1850 bis 1939 über Hamburg ausgewandert. Und so auch ein entfernter Verwandter von mir, dem dieses Buch nachempfunden ist, mehr oder weniger in Hamburg, gab es eine Auswandererstadt am Hafen, die sogenannte Ballinstadt, wo also mehrere tausend Auswanderer sich aufhielten, bevor sie sich einschifften. Die HAPAG, die Hamburger Amerika-Aktien-Packetfahrtgesellschaft, hat ja ein Rundum-Service angeboten, ein All-Inclusive-Angebot, hat also Auswanderer betreut von Anfang bis zum Ende. Man konnte in dieser Stadt eben ein paar Tage bleiben, bevor man eingeschifft wurde. Und so verschlägt es auch meinen Protagonisten, einen Kärntner Bauernsohn, der in den letzten Jahren eben versucht hat, sich seinen Lebensunterhalt auf Baustellen zu verdienen. Den verschlägt es auch nach Hamburg. Wir sind im Jahr 1925 und wir begeben uns jetzt nach Ballinstadt in den Speisesaal dieses seltsamen Dorfes, wo mein Protagonist, der Anton, jetzt ankommt nach langer Zugfahrt aus Österreich. Der Speisesaal mit den langen Bänken war erfüllt vom Geklirr des Bestecks. Alle redeten laut durcheinander. Die meisten saßen in Gruppen nach ihrer Herkunft zusammen. Anton fand keinen Österreicher und setzte sich zu den Bayern aus seinem Schlafsaal. Das Abendessen bestand aus 3 Gängen. Suppe, Rindfleisch mit Kartoffeln und Käse und schmeckte erstaunlich gut. Danach blieb ihm noch eine halbe Stunde bis zum Aufsperren der Schlafsäle. Es war so wie in den Jugendherbergen früher, die Schlafsäle wurden abgesperrt. Jeder Auswanderer musste schauen, dass nichts gestohlen wird. Anton beschloss nun, einen Rundgang zu machen. Er hatte erst wenige Städte gesehen. In Klagenfurt kannte er nur Markt und Bahnhof. Nach Innsbruck hatte er es mit den Arbeitskollegen vom Kraftwerksbau einmal einen Ausflug gemacht. Die Siedlung hier war nicht größer als sein Dorf, sagte er sich wieder. Aber sie war zugleich eine wirkliche Stadt. Es gab sogar Gehsteige und Gaslaternen. Er entdeckte eine Kirche, einen Judentempel. Es gab Bäcker, Schuster und Schneider, eine Buchhandlung und Gasthäuser. Hunderte Menschen waren auf den Straßen unterwegs und eilten geschäftig hin und her, obwohl die Geschäfte schon geschlossen hatten. Er erkannte einige Gesichter wieder. Leute, mit denen er auf dem Bahnhof zusammen gewartet hatte. Sie verloren sich gleich wieder in der Menge. Er spürte an diesen Menschen so etwas wie Elektrizität, anders konnte er es nicht ausdrücken. Am Dorf passierte oft stundenlang nichts. Die Sommerhitze oder Winterkälte ließ die Menschen ins Brüten verfallen, ins resignierte Träumen von einer besseren Welt. Viele im Dorf tranken Schnaps und waren abends wie betäubt. In Ballinstadt schien die Zeit schneller zu laufen. Er spürte die Aufregung, das heitere Gespanntsein, den Optimismus, der von diesen herumlaufenden Menschen ausging. Zugleich vermeinte er, einen Rest von Resignation zu verspüren. Für viele war die Auswanderung wohl der letzte Ausweg. Manche Gestalten sahen zum Erbarmen aus, woanders hätte er sie für Bettler gehalten. Und so viele Familien mit Kindern. Er hörte die Leute in verschiedenen Dialekten und slawischen Sprachen reden, die er nicht zuordnen konnte, von denen er aber einige Brocken verstand. Sie klangen ähnlich wie sein heimatliches Slowenisch. Er kehrte im Hofbräu ein, einer notdürftig auf Bayern getrimmten Barackenhälfte, und bestellte ein Bier. Bis auf einen Tisch, an dem 5 zerzauste Männer saßen und schleppend miteinander sprachen, war die Gaststätte leer. Der Wirt erzählte ihm, dass auch ein Drittel der Baracken leer stand. Die großen Zeiten der HAPAG waren vorbei. Die Gesellschaft hatte die Abläufe so verbessert, dass die Aufenthaltsdauer der Auswanderer immer kürzer geworden war. Gut für die Auswanderer, schlecht fürs Geschäft, sagte der Wirt. Außerdem hatte vor dem Krieg noch jeder Auswanderer 14 Tage in Quarantäne verbringen müssen. Die Deutschen waren gute Gäste gewesen, die Ostler weniger, kaum noch Reibach zu machen. Schließlich habe ich ihn auch seine Frau verlassen. Und ich mache hier auch bald dicht. Wo soll es denn bei dir hingehen, nach Amerika? Er spuckte in den Spucknapf auf der Theke. Anton nahm einen Schluck von seinem Bier. Argentinien. Der Wirt nickte langsam. Da ist vielleicht noch was zu holen, riesiges Land. Aber arbeiten musst du überall. Ich bleibe jedenfalls da, vielleicht mache ich auch was in der Stadt auf. Die Kneipen in der Stadt gehen immer gut, Seemänner, du weißt. Anton wusste nicht genau, was der Wirt meinte. Das Bier stieg ihm zu Kopf. Noch könnte er da bleiben, in Tirol würde es wieder Arbeit geben, sicheres Geld. Die Inflation würde irgendwann vorbei sein. Er könnte vielleicht in Kärnten Arbeit finden, eine Existenz aufbauen. Der Wirt beugte sich zu ihm. Wenn du jemanden für einsame Stunden suchst, da gibt es auch welche. Baracke 12. Anton stutzte, dann schüttelte er den Kopf. Ich dachte nur, weil du so traurig aussiehst. Die Männer hier sind auch nur Menschen. Nein, ich würde das nie, ich zahle dann. Als aus dem Lokal trat, schlug die Uhr 7. Der Schlafsaal wurde aufgesperrt. Sein Koffer. Ja, es wird Gott sei Dank nichts gestohlen. Er schifft sich dann ein nach Argentinien und kommt an, hofft Arbeit zu finden. Ein Freund hat ihm geschrieben, er wird auf ihn warten und wird ihm Arbeit vermitteln. Er landet also in der Immigrationsbehörde, wir sind im Hafen von Buenos Aires. Es ist das Jahr 1926. Einwanderer, Immigrante, sagte Anton. Nein, Tourist war er keiner. Der Mann nickte, machte einen Strich auf einer Liste, hielt 3 Finger hoch und wies in die Halle. Schalter 3 in die Warteschlange. Anton setzte sich in Bewegung, den Koffer in der einen, den Mantel in der anderen Hand. Obwohl er auch keine Weste mehr unter dem Sakko trug, schwitzte er ständig. Es war zwar nicht mehr so heiß wie vor einer Woche am Äquator, dennoch hatte es sicher um die 30 Grad. Die Bekanntschaften vom Schiff hatten sich schnell verlaufen. Die Bayern, Edi, Valentin und wie sie hießen. Sogar Robert, von dem er gedacht hätte, sie würden zusammenbleiben, bis die Formalitäten erledigt wären, hatte ihm an Deck auf die Schulter geklopft, war die Gangway hinuntergelaufen und hatte sich durch die Menschen an der Landungsbrücke gedrängt, als ob er Angst gehabt hätte, dass ihm ein früher Ankommender einen Arbeitsplatz wegschnappen könnte. Die Warteschlange vor Schalter 3 rückte langsam weiter. Immer wieder hob Anton den Koffer, ging 2 Schritte, stellte ihn wieder ab, tastete nach dem Geld. Seine Finger bekamen Sebis Brief zu fassen, auf den Anton die Adresse der Firma außen auf den Umschlag geschrieben hatte. Die Schrift war schon abgerieben und verblasst. Er hatte den Umschlag ständig in der Innentasche des Sakkos getragen. Adolf Strauß und Co., Eisenwarengroßhandel, Import-Export, Avenida Presidente Ramón San Castillo, gleich hier am Hafen. Er würde Arbeit haben, nicht wie viele andere, die aufs Geratewohl aufgebrochen waren. Heute noch würde er Sebi wiedersehen. Sie würden am Abend noch ein Bier trinken, wie an den Feierabenden in Tirol und auf ihre Zukunft anstoßen. Proximo, next please, nächster bitte. Castellano? Anton nickte. Der Immigrationsbeamte begann mit seinem Interview, von dem er kein Wort verstand. Anton nickte bei jeder Frage. Der Beamte wurde fordernder im Ton, wiederholte eine Frage mehrmals. No hablo castellano, kam Anton endlich über die Lippen. Das Eingeständnis, dass er nichts verstand. Und die blitzartige Erkenntnis, dass all das Lernen der Spanisch-Vokabel nicht die Hälfte, sondern nur ein Bruchteil der Vorbereitung gewesen war. Er hatte die bloßen Ziegel mit einem fertigen Haus verwechselt, das es noch zu bauen galt. Der Mann schimpfte Unverständliches und verwies ihn an einen Kollegen, der ohne Einleitung gleich ein Kreuzverhör begann. Name, Alter, haben Sie Geld, haben Sie eine ansteckende Krankheit, waren Sie im Gefängnis, waren Sie im Irrenhaus, gibt es in Ihrer Familie Geisteskranke, kommen Sie aus einem Gebiet mit Epidemien, ein Staccato, das Anton immer ängstlicher werden ließ. Was, wenn Sie nach einer Bestätigung des Arbeitgebers fragten? Einige Fragen verneinte Anton, ohne zu wissen, worum es ging. Was zum Himmel war ein Polygamist oder Anarchist? Bei Grund der Einwanderung antwortet er mit Aufbau einer neuen Existenz, wie es allen auf dem Schiff noch einmal eingeschärft worden war. Nein, er brauchte keinen Platz im Hotel der Immigrantessen. Der Beamte schrieb: An den anderen Schaltern führten Italiener laute Diskussionen. Anton hatte das Gefühl, der einzige Deutschsprachige unter den Einwanderern zu sein. Wo steckten bloß die anderen von seinem Schiff? Eine halbe Stunde später spuckte ihn das Gebäude aus. Er stand draußen auf der reinen Seite, die hier natürlich nicht so hieß, das gestempelte Dokument in der Tasche. Er war hungrig und benommen, als hätte er die Nacht zuvor durchgezecht. Er hatte es geschafft. Doch im Hafen wartet eine böse Überraschung auf ihn. Es gibt keine Arbeit und er muss sich selber durchschlagen. Es wird sehr schwierig. Das Leben in Buenos Aires in den 20er Jahren, es wimmelt von Emigranten. Er muss dann im Hotel der Immigrantes übernachten, er muss einen Schlafsaal beziehen. Dieses Gebäude steht heute noch am Hafen von Buenos Aires. Das erinnert an die tausenden Einwanderer, die nach Argentinien gekommen sind. Ja, sein Bruder ist in Kärnten geblieben, hat den Hof übernommen und schlägt sich durch mit Tandeleien, mit verschiedenen Handelsgeschäften und spricht dem Alkohol zu, tritt meist erst in der Früh den Heimweg nach Hause an und fällt auch immer wieder unangenehm auf, weil er gegen die neuen Machthaber im Land schimpft. Wir haben das Jahr 1939, der Anschluss Österreichs ist vor einem Jahr passiert. Und er geht jetzt einmal in der Früh nach Hause nach einer durchzechten Nacht und rastet an einem Bach. Er muss nach Hause, weil im Stall die Tiere warten. Er legt sich dann an diesem Bach nieder und wird plötzlich aufgeschreckt aus seinem Dösen von zwei jungen Männern. Hey, was machst du da unten? Heil Hitler! Er schreckte auf und blickte hinauf. Zwei Burschen in SA-Uniform, noch nie gesehen. Woher kamen die um 6 Uhr früh? Hier im letzten Winkel des Landes. Hörst du nicht? Heil Hitler! Was machst du da unten? Er erhob sich und klopfte Grashalme von den Ärmeln. Na, wartet ihr Rotzbuben. Die machten sich einen Spaß. Wie war er mit einem Mal wach? Er arbeitete sich Schritt für Schritt hinauf, verfluchte Hitler-Anhänger. Glauben Sie, können sich hier alles erlauben, nur weil Ihr Führer im März hier einmarschiert ist? So viel hatten Sie versprochen, die braunen Redner im Festsaal des Wirtshauses, der Führer im Radio, Aufschwung, Arbeit für alle, keine Inflation mehr. Alles Lüge. Seine finanzielle Situation hatte sich keinen Deut gebessert. Wo blieb denn der Aufschwung? Das Einzige, was anwuchs, waren die Schulden auf der Bank. Und Slowenisch reden war jetzt überhaupt verboten. Die beiden Jungen standen noch immer oben wie versteinert und schauten hinunter. Mit jedem Schritt nach oben wuchs Josels Ärger. Und wenn sie doch gefährlich waren? Ruhig. Ich habe mich ausgeruht. Warum? Keine Antwort. 2 Meter noch. Diese arroganten Jungen. Wahrscheinlich hatten sie irgendwo durchgezecht und wollten ihn nur ärgern mit ihrem Hitlergetue. Glaubten, sie wären etwas Besseres. So viele Leute waren bei der Bewegung dabei, die vorher für alles zu feig gewesen waren und nunmehr sich wichtig vorkamen, weil sie vor dem Anschluss nächtens deutschnationale Parolen auf Mauern geschmiert hatten. Er stand jeden Tag um 5 auf und ging in den Stall und kam einfach nicht von den Schulden runter. Und die richteten sich's. Er war oben, stand ihnen gegenüber, keuchte. Ein großer, ein kleiner, noch keine Männer. Glatte Kindergesichter. Was bildeten sich die ein? Er selbst musste aussehen wie ein Landstreicher, Gras auf den Ärmeln, Erde unter den Fingernägeln. Die beiden rissen zugleich ihren rechten Arm in die Höhe. Heil Hitler! Dieser überhebliche Blick. Ich scheiß auf euren Hitler. Glaubt ihr, mir hat er was gebracht, einen Dreck? Er schrie es hinaus, gar nicht so sehr gegen die zwei, sondern gegen den Baum, das Gras, die kühle Morgenluft. Die beiden blickten für einen Moment ratlos, dann grinsten sie einander an. Die waren sicher aus der Stadt, vielleicht besuchten sie Verwandte hier. Der Frühzug in Sittersdorf musste ja gerade gekommen sein. Oho, da lästert einer gegen den Führer, sagte der Größere langsam. Er hatte eine dünne Nase und auffallend hängende Augenwinkel, die ihn älter aussehen ließen. Josel war noch immer schwindelig. Das wird die Gendarmerie in Sittersdorf interessieren. Name, Wohnort, krächzte der Kleinere. Josel wischte durch die Luft. Erschießt mich doch mit euren Waffen. Ich muss jetzt heim, die Schweine warten. Er drehte sich weg und schritt an den beiden vorbei. Im selben Moment gewahrte er zwei weitere Gestalten, die gerade aus dem Wald vor ihm kamen. Noch zwei Burschen in SA-Uniform. Wahrscheinlich gehörten sie zu den anderen oder waren verabredet. Aber um diese Zeit, an diesem Ort? Der hier geht mit! Das war die Stimme des Langen hinter ihm. Auf einmal standen zwei vor ihm und zwei hinter ihm. Klar denken, ganz ruhig, sagte er sich. Die Burschen können auf dumme Gedanken kommen. Hört auf mit dem Unsinn, ich muss nach Hause. Weiter kam er nicht. Ein Schlag in die Magengrube, zugleich trat ihn jemand von hinten in die rechte Kniekehle. Er fiel auf die Knie, verharrte kurz mit aufgerissenen Augen in dieser Stellung und kippte vornüber, dann Dritte von links und von rechts. Hört auf, die Schweine, ich muss die Schweine füttern. Die Jungen schlagen ihn zusammen, geleiten ihn dann noch zum Hof. Er kann die Tiere noch füttern. Sie nehmen ihn dann mit auf den Gendarmerieposten. Zu dem Gendarmen. Schiemer, der Dorfgendarm, unrasiert und narbige Knollennase, schüttelte den Kopf. Josel, was machst du für Sachen, sagte er auf Slowenisch, als er die Zelle aufsperrte. Josel setzte sich auf die Pritsche und lauschte dem Gespräch. Wir müssen Meldung machen, sagte der Lange in der SA-Uniform. Muss das sein, der ist ja nur besoffen, sagte Schiemer und setzte sich an seinen Schreibtisch. Er hat den Führer beleidigt. Schieme mochte es nicht, wenn jemand ihm etwas erklärte. Mein Gott, ich kenne das Gesetz. Man kann es auch als groben Unfug, Paragraph 360, sehen. Hatten schon so Fälle. Morgen ist er wieder nüchtern. Ich kümmere mich um ihn. Der Lange beugte sich zu ihm. Sie wissen wohl nicht, dass hier jetzt anders gespielt wird. Der Kerl wird angezeigt und dann kommt er in den Arrest oder er bekommt Arbeitsdienst. So läuft das jetzt. Es klang bemüht freundschaftlich. Der Gendarm hier bin ich. Der Mann ist Bauer, er muss nach Hause, sagte Schieme. Es klang nicht sehr überzeugend. Es sind neue Zeiten, Herr Postenkommandant. Der Lange beugte sich zu dem noch immer sitzenden Gendarmen. Und in denen wird auch kein Slowenisch mehr gesprochen. Das kann negative Auswirkungen auf die Karriere haben. Er richtete sich auf. Kärntner, sprich Deutsch. Die Sprache ist Ausdruck deiner Gesinnung, sekundierten die anderen drei, die abseits beim Fenster standen und die Schieme ganz vergessen hatte. Diese Parole war in der NS-Zeit wirklich in Kärnten überall plakatiert, im zweisprachigen Kärnten, im südlichsten Bundesland. Kärntner spricht Deutsch, die Sprache ist Ausdruck deiner Gesinnung. Das war eine tatsächliche Parole. Unserem Auswanderer in Argentinien inzwischen geht es recht gut. Er hat einen kleinen Betrieb aufgebaut. Und er sieht sich jetzt nach einer Frau um. Na, okay. Gehen wir auf einen schönen Platz in Buenos Aires. 1928. Er verabredet sich jetzt zum ersten Mal mit einer Auswanderin, die er auch kennengelernt hat, auch eine Österreicherin, der getroffen hat, und sie verabreden sich in einer Eisdiele. Das ist etwas, was er nicht kennt von zu Hause. 1926 oder 1928 war das noch nicht so verbreitet. Und seine Angebetete nimmt also noch seine Anstandsdame, eine Freundin mit. Und er ist etwas verlegen. Er hat inzwischen, wie gesagt, einen Betrieb aufgebaut. Sein Kompagnon heißt Hugo. Ausgerechnet eine Eisdiele musste es sein. Anton hatte seine Feiertagshose anziehen wollen und gemerkt, dass sie sich vorne nicht mehr schließen ließ. Verdammt, er sollte weniger fettes Fleisch essen und mehr Bewegung machen oder sogar zu einem Turnverein gehen. Aber das kam ihm lächerlich vor. Durch Arbeit muss man abnehmen, nicht durch Sport. Er streifte sich eine andere Hose über, die ihm besser passte, nahm sich aber trotzdem vor, den Bauch eingezogen zu halten. Unter der Woche hatte er offenbar übermütig auf Hugo gewirkt, da ihn dieser zu necken begann. Eine Schönheit getroffen bei deinen Hausbesuchen, was? Anton knurrte nur, konnte sich aber dann ein Schmunzeln nicht verkneifen und erzählte ihm von Veronika. Na dann viel Glück, alter Junge, und wenn du eines Tages sturmfrei brauchst, musst du es nur sagen. Anton lief rot an. Es ärgerte ihn, dass er 26 Jahre alt war und es ihm noch immer peinlich war, eine Frau in die gemeinsame Wohnung mitzunehmen, wenn der Zweck ein eindeutiger war. Sicher, er hatte ein eigenes Zimmer. Aber er wusste, dass Hugo jeden Laut bis in sein Zimmer hören würde, auch wenn er gar nicht lauschte. Ich hätte mir eine eigene Wohnung nehmen sollen, dachte Anton. Er hatte erst einmal mit einer Frau geschlafen. Es war nach einem Dorffest in Podgora gewesen. Alle waren sturzbetrunken, Burschen wie Mädchen. Eine Magd aus dem Nachbardorf führte ihn nach dem Tanz hinter eine Hecke. Sie legten sich ins Gras, sie schob den Rock hoch. Er streifte sich die Hose herunter und versuchte das zu tun, was die Burschen erzählten, dass sie mit den Mädchen machten. Für Anton folgte nach der unerwarteten Explosion der Lust sofort das Bangen, was denn nun kommen müsse. Eine Liebschaft, Kinder, Heirat. Doch sie trafen sich nicht wieder. Monate später sah er sie auf dem Feld mit der Sichel in der Hand. Sie blickte ihn mit erschöpften Augen an, während er vorüberging. Doch das hier war anders. Weg vom Schmutz des Dorfes. Veronika und er waren beide Bürger einer Großstadt. Und er fühlte eine Komplizenschaft, nicht nur durch ähnliche Herkunft, sondern auch durch den Willen, einen neuen Menschen aus sich zu machen. Ihm fielen so viele Dinge ein, die er mit Veronika bereden wollte, sie würde ihn verstehen. Er wollte mit ihr Geheimnisse vor ihren Eltern haben, ihnen mit diebischer Freude ein Schnippchen schlagen. Er träumte davon, mit ihr in der Avenida de Mayo zu spazieren, mitten unter den anderen Herren und Damen. Dann gab es Zeiten, da dachte er an ihren Körper. In der Nacht rief er sich ihre Gestalt in Erinnerung, den schlanken Hals, ihre strenge, aber doch pfiffige Art, den eigenartigen Dialekt. Er stellte sie sich nackt vor. Die Woche verging mit Hausbesuchen, Arbeit in der Werkstatt und Neckereien von Hugo. Am Tag der Verabredung war er eine halbe Stunde zu früh. Er spazierte wie zufällig an der Eisdiele vorbei und beschloss, noch eine Runde um den Block zu drehen. Er entdeckte eine deutsche Bäckerei, einen Pferdemetzger und eine Autowerkstatt, in der Arbeiter auf Karosserieteilen herumhämmerten. Ein Auto wäre gut, um eine Frau zu beeindrucken. In der Firma lieferten sie alle Waren mit einer Spedition aus, das kam billiger als die Anschaffung eines Wagens. Und privat hatte er sich noch keinen leisten können. Wozu auch? Die Trams und Kollektivos fuhren hier am Tag und in der Nacht und man gelangte früher oder später überall hin. Er stand wieder vor der Eisdiele und studierte die Preisliste der Eisbecher. Er hatte so etwas in seinem ersten Jahr hier ein paar Mal gegessen und dann beschlossen, dass es ihm eigentlich zu süß war. Er holte sein Portemonnaie und kontrollierte wiederum, ob er genug Geld mit hatte. Dann studierte er die Karte noch einmal von unten beginnend. Schon etwas gefunden? Stromschlag. Er drehte sich um und staunte. Er hätte Veronika fast nicht wiedererkannt. Sie hatte ihn auf Spanisch angesprochen und trug ein Hängekleid in einem blass lila Ton, das ihre schmale Figur betonte und sie fast vornehm aussehen ließ. Ihre etwas fülligere Kollegin dagegen hatte mit einem Kleid, das ein gelb-braunes, rautenförmiges Muster aufwies, eindeutig daneben gegriffen. Nein, ich bin gerade erst gekommen. Gestatten. Er stellte sich der Freundin vor, deren Namen er in der Sekunde wieder vergaß, schüttelte kräftig ihre Hand und reichte sie dann zaghaft Veronika. Die Freundin war italienischer Herkunft und konnte kein Deutsch, also blieben sie bei Spanisch. Ich würde sagen, wir bleiben im Besitzgarten unter den Sonnenschirmen. Veronika ging zu einem Tisch und zog die Sessel hervor. Sie wirkte so anders, freier, selbstständiger. Im drückenden und knausrigen Haushalt ihres Vaters war sie Anton ängstlich und ein wenig betrübt vorgekommen. Das war jetzt wie weggewischt. Sie wechselte einige Worte mit der Freundin. Amelia hieß sie, bekam er mit. Die beiden studierten die Eiskarte. Anton nahm die Liste. Am sichersten war wahrscheinlich der Eiskaffee. So ein Getränk könnte einen schon aufmuntern. Die Frauen bestellten einen Becher mit viel Obst. Sie kamen unverbindlich ins Gespräch. Anton erzählte von seiner Firma und hob seine Liebe zur Tüftelei hervor. Die Mädchen berichteten von der eintönigen Arbeit in der Kanzlei und von den gespielten Avancen ihres angegrauten Chefs, der verheiratet war. Dann schwiegen sie eine Zeit lang und waren froh, dass das Eis kam. Anton war überrascht von dem Geschmack, ein süßer, kalter Kaffee mit viel Schlagobers. Da er nicht wusste, ob er löffeln oder trinken sollte, tat er es abwechselnd. Dazwischen blickte er immer wieder zu Veronika. Sie gefiel ihm außerordentlich. Diese kecke Vornehmheit war ein völlig neuer Zug an ihr. All das Kleinhäuslerische war abgefallen. Er brach das Schweigen, indem er über das Wetter zu sprechen begann. Sie redeten über Kinofilme, von denen Anton keinen einzigen kannte. Was war er doch für ein Höhlenmensch geworden? Im Mark steckte immer noch das »Kino ist Luxus« von daheim. Genau genommen war auch das Eisessen etwas, was zu Hause als überflüssig angesehen würde. Amelia plapperte etwas derb über Männer und deren schlechte Eigenschaften. Anton und Veronika lächelten einmütig säuerlich. Anton bezahlte für alle etwas voreilig, aber er wusste nicht mehr, was er reden sollte. Er glaubte auch zu spüren, dass Amelia es richtig genoss, als Anstandsdame mitgekommen zu sein und so gewisse Gespräche zwischen Veronika und Anton zu verhindern. Sie erhoben sich. Zu seiner Überraschung verabschiedete sich Amelia mit einem breiten Grinsen, sie müsste bald zu Hause sein. Veronika wandte sich zu Anton. »Dann wirst du mich nach Hause bringen müssen.« Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.